3. Tatsächlich waren sich die osmanischen und persischen Eliten bis zum 19. Jahrhundert gar nicht im Klaren, für wie verabscheuungswürdig man im christlichen Europa die unter Muslimen so verbreitete Liebe zwischen Männern hielt. Deutlich wird diese Ignoranz, wenn man das Werk des 1810 verstorbenen türkischen Dichters Enderunlu Fasıl studiert. In seinem prächtig illustrierten Manuskript Hubername, das Buch der Schönen, widmet sich Fasıl der Frage, Zitat, in welcher Nation die schönsten jungen Männer leben, wobei er vorgibt, mit seinem Wissen nur die drängende Neugier eines geliebten Freundes zu befriedigen. Und so schreibt er beispielsweise über die Griechen, Zitat, sowohl die Männer als auch die Frauen sind von bezaubernder Schönheit. Ihre Körper sind überraschend gut gebaut. Oh Allah, was für ein Augenschmaus, was für ein bedeutungsvoller Blick. Dieser Elfenbeinhals und dieses rabenschwarze Haar machen es unmöglich zu widerstehen. Es gibt keinen Flaumhaar, selbst auf dem Gesicht des ältesten Jugendlichen. Sie laufen wie Kurtisanen, sie können bei ihrer Arbeit in den Schenken von Galata die besten Männer verführen. Du verlierst den Verstand, wenn seine Locken auf seine Wangen fallen und wenn er nachgibt, stirbst du vor Laszivität. Zitat Ende. Kurz und nüchtern fällt dagegen Fasels Urteil über die Holländer aus, deren geradezu sprichwörtliche calvinistische Strenge offenbar auch ihm zu Ohren gelangt war. Zitat. Mit ihrer frostigen Haut sind sie weit davon entfernt, attraktiv zu sein und sehen aus wie cremefarbene Russen. Sie verbringen ihre meiste Zeit in der Kirche anstatt mit Liebhabern. Zitat Ende. Fasel konnte freilich nicht ahnen, dass sich in Nordwesteuropa längst eine von der Gesellschaft abgespaltene und vom Staat verfolgte schwule Subkultur herausgebildet hatte, deren Mitglieder, just als er diese unbeschwerten Zeilen schrieb, zu Hunderten am Pranger ausgestellt, lebenslänglich in ein finsteres Loch gesperrt, am Galgen gehängt, mit einem Halseisen erdrosselt oder in einem Fass ertränkt wurden, während der Zeit der Aufklärung. Dieses völlig missachtend gibt Fasel hahnenstolz vor, die sexuellen Vorzüge und Nachteile englischer Männer aus eigener Erfahrung bilanzieren zu können. Zitat: Britische Rosen, sie sind ruhige, aber sehr begehrte Schönheiten, die deinen Verstand durcheinander bringen. Sie leben auf einer stillen Insel. Diese jungen Männer, die durch Natur bartlos sind, haben mittlere Größe und sind so weiß wie die weißesten Seerosen in einem Bach. Die meisten dieser fischgleichen Männer sind Matrosen und haben einen guten sexuellen Apparat. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass sie große Befriedigung gewähren. Zitat Ende. Erst in den Jahren nach Fasels Tod, als Napoleons Armeen in Ägypten einmarschierten, wurden sich die Osmanen und Perser allmählich bewusst, wie sehr sie für ihre mit den Augen des Westens widernatürlichen Neigungen von den Europäern verachtet wurden. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Scheich Rifa'a al-Dakhtawi, der 1826 von Ali Pascha, dem Vizekönig von Ägypten, auf eine 5-jährige Studienmission nach Paris gesandt wird. In seinem Reisetagebuch von 1834 stellt er zunächst fest, dass es, Zitat, im Französischen als unschicklich gilt, als Mann zu sagen, ich liebte einen Knaben. Das würde als widerlich und anzüglich empfunden. Wenn daher jemand eines unserer Bücher übersetzt, so ändert er die Worte und sagt bei der Übersetzung dieses Satzes etwa, ich liebte ein Mädchen oder ein Wesen, um darum herumzukommen. Zitat Ende. Imam al-Tahtawi, dessen Buch der Pascha für so bedeutend hielt, dass er es zur Pflichtlektüre für seine Beamten erhob, spornte seine Landsleute zur Nachahmung der Franzosen auf vielen Gebieten an. Nicht nur was ihre wissenschaftlichen und technologischen Leistungen betraf, sondern auch im Hinblick auf ihre moralische Haltung zur mannmännlichen Liebe. Bezeichnenderweise sah er sich dabei gezwungen, naturwissenschaftliche Metaphern zu flüchten, was für jemanden, der in Kairo das hohe religiöse Amt eines Al-Azhar-Scheichs begleitete, zunächst verwundert. Aber offenbar wurde der Islam von seinen Zeitgenossen noch keineswegs so verstanden, dass er in seinen Schriften Anknüpfungspunkte für eine heterosexistische Argumentation bot. Und so musste sich al-Tahtawi mit der Sprache der Physik begnügen. Über die Pariser schreibt er daher, Zitat, es ist ein schöner Zug ihrer Sprache und Dichtkunst, dass sie die gleichgeschlechtliche Erotik ablehnen, denn sie sehen so etwas als sittliche Zersetzung an. Mit Recht übrigens, denn es ist doch so, dass ein Geschlecht für das andere eine gewisse Eigenschaft hat, die es anziehend macht, etwa vergleichbar mit der Eigenart des Magneten in der Anziehungskraft auf Eisen oder der Eigenart des Bernsteins, wenn er nach Reiben die Dinge anzieht. Ist nun das Geschlecht ein und dasselbe, so entfällt diese Eigenart und es tritt ein widernatürlicher Zustand ein. Zitat Ende. Wie widersprüchlich die Position al-Tahtawis freilich noch war, zeigt sich, als er auf den Rassismus der Franzosen zu sprechen kommt. Dort nämlich, wo er die Frage gleichgeschlechtlicher Liebe nicht bewusst reflektiert, greift er ganz selbstverständlich auf das Liebesgedicht an einen dunkelhäutigen Jungen zurück, um zu demonstrieren, wie fremd ihm der Rassendünkel der Franzosen doch ist. Zitat: Die Pariser denken nicht einmal, dass die Schwarzen überhaupt irgendwelche Schönheit besitzen könnten, die doch vielmehr die schwarze Hautfarbe bei ihnen als ein Merkmal der Hässlichkeit und nach ihrer Ansicht ist gar unschicklich, was ein Dichter von einem schwarzen Knaben sagte. Dein Antlitz ist, als hätt mein Finger es geschrieben, als Wort, das meine Hoffnungen diktierten. Des vollen Mondes Schönheit ist sein Sinn, nur hat die Nacht erst ihr Pigment darauf gestäubt. Zitat Ende. Im Grunde ist damit ein Problem angesprochen, das sich den arabischen Eliten bis heute stellt. Die klassische arabische Dichtung ist so mit dem Topos gleichgeschlechtlicher Liebe durchsetzt, dass diejenigen, die eine nationalistische Renaissance auf der Basis ihres literarischen Erbes zu errichten versuchen, nicht darum herumkommen, eben dieses Erbe, das sie für sich reklamieren, ein Unwerturteil auszusprechen, welches sie eigentlich der westlichen Moderne vorbehalten wollten, nämlich dekadent, verkommen und homosexuell zu sein. In Übernahme von Karl Brogelmanns einschlägigen Verdikten, die von arabischen Philologen fleißig rezipiert wurden, heißt es so bereits 1925 in einem ägyptischen Schulbuch für die höhere Erziehung, dass die Liebesdichtung an junge Männer, Zitat, ein Verbrechen gegen die Literatur und eine Schande für die Geschichte der arabischen Poesie sei.